Ilse, der KPMG-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres KPMG-Podcasts Impulse. Heute mit dem Schwerpunkt Cybersecurity und ich darf heute Vertreterinnen und Vertreter von Bildungseinrichtungen in Österreich, im Speziellen von den berufsbildenden höheren Schulen begrüßen, wo wir gemeinsam über das Thema Cybersecurity im Bildungssektor sprechen werden. Bei uns heute zu Gast im Podcast-Ausgabe sind Frau Hofrätin Magister Dr. Martina Mikowitz vom Schulzentrum HTL Ungergasse. Dann haben wir zu Gast den Hofratdirektor Magister Herbert Giegerl, Direktor der Cyberhack in Tamsweg und Abteilungsvorstand Professor Magister Thomas Gabriel von der HTBL Pinkerfeld. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass Sie Zeit gefunden haben und wir wollen uns jetzt ein bisschen dem Schwerpunkt Bildung widmen, weil wir natürlich sehen, dass auch Cybersecurity aktuell besonders auf Universitären und Fachhochschulen einen Ausbildungsschwerpunkt findet, aber Sie auch in Ihren Bereichen Initiativen gesetzt haben, um auch hier die Kompetenzen zu stärken. Und als Einstiegsfrage an Sie, warum haben Sie eigentlich an Ihren Bildungseinrichtungen, also im BHS-Sektor, einen Schwerpunkt im Bereich Cybersecurity gesetzt? Was waren Ihre Motive und was waren Ihre Hintergründe dafür?
Ja, irgendjemand muss beginnen. Dann beginne gleich ich, Hack Tamsweg, Cyber Hack Tamsweg. Es hat mehrere Gründe gegeben. Ein Grund war natürlich auch bei uns in Tamsweg gibt es eine demografische Entwicklung, dass also die Schülerzahlen bei unserem Kerneinzugsgebiet zurückgehen. Das heißt, wir haben und suchen natürlich immer Ausbildungsschwerpunkte, wo wir also von auswärts Schüler akquirieren können. Und ich selbst habe eine negative Erfahrung mit Cyberhacking gehabt und daraufhin habe ich mir mal die Bildungslandschaft in Österreich angeschaut, wie schaut es bei den höheren Schulen aus, was gibt es dort und habe eben festgestellt, dass es in diesem Bereich eigentlich keine offizielle Ausbildung gibt. Dann habe ich mich mit meinem Team und mit dem jetzigen Generaldirektor zusammengesetzt und habe eben diese Ausbildung, das ja nicht nur Cyber Security betrifft, sondern auch Sicherheitsmanagement. Das heißt, wir an der Handelsakademie, dort geht es vorwiegend eben auch um Management. Aber ein wesentlicher Punkt eben ist eben die Cybersecurity.
Ja, meine Vergangenheit, der Robert war bei uns schon in der Schule auch. Ich komme aus der Privatwirtschaft, wo ich dann gesehen habe, aufgrund von meinem Studium TU Wien, Informatik und Wirtschaftsinformatik. Und das hat mich dort sehr geprägt, wie locker eigentlich mit Daten umgegangen wurde. Ja. Und das war eigentlich dann ausschlaggebend für mich auch dann, der Wechsel von der Privatwirtschaft in die Schule zu uns an die HTL Pinkerfeld. Bei uns, ich kann mich nur dem Herbert anschließen, bei uns ist ja im Lande draußen auch so, demografische Entwicklung. Nordburgenland steigen die Zahlen, beim Südburgenland sinken die Zahlen noch immer. Das sehe ich immer wieder durch die demografische Entwicklung und auch mit vielen Gesprächen mit den Direktorinnen und Direktoren. Und mein zweiter Grund oder ein Beweggrund war auch wieder von der Ausbildung her, die Informatik ist rein Software Engineering, ja. Da geht es wirklich um Programmieren mit allen. Und auf der anderen Seite habe ich die Informationstechnologie deswegen gewählt, weil dort weniger Programmieren ist. Wir haben eine große Dropout-Rate, das muss ich dazu sagen, wegen Programmieren. Programmieren ist nicht jedermanns Sache. Und daher habe ich mich entschieden, auf der einen Seite Dropout-Rate und auf der anderen Seite demografisch entsprechend hier etwas entgegenzuwirken, ja.
Ja, Wien ist anders. Es ist auch in diesem Fall, stimmt das tatsächlich, diese Einschätzung. Also ich bin die Leiterin vom Schulzentrum HTL Hack Ungergasse. Wir haben zwei HTLs bei uns im Haus, Wirtschaftsingenieure und Informationstechnologie. Wir haben drei Fachschulen, eine davon ist eben Informationstechnik und wir haben noch eine Handelsakademie und eine Handelsschule sowie eine Orientierungsstufe bei uns. Wien ist anders. Sprich, wir haben 160 Abweisungen jetzt wieder bei den Anmeldungen. Das heißt, wir könnten bei jedem Ausbildungszweig noch mindestens eine, wenn nicht zwei Klassen aufmachen. Wir haben formal mit dem Lehrplan das nachgezogen, was teilweise die Lehrerinnen und Lehrer schon unterrichtet haben. Weil eines ist klar, das geht dann eh später, dann gibt es noch eine eigene Frage dazu, nämlich Digitalisierung geht nicht ohne Cybersecurity. Es ist, glaube ich, ein bisschen so das Bild in der Bevölkerung, boah, wenn ich zum Militär gehe, wenn ich zur Polizei gehe, dann kann ich mich mit Cybersecurity beschäftigen. Nein, das betrifft jeden von uns, das betrifft uns selbst. In dem Augenblick, wo wir ein Smartphone oder einen Computer benutzen und eigentlich, ja, kann ich mich beim dem Kollegen Gabriel nur anschließen, eigentlich ist es fahrlässig, was in den letzten Jahren alles passiert ist, weil wir diese Dinge alle nützen, weil wir das unterrichten, wie sie sie nützen, wie sie programmieren und so weiter, aber nicht sagen, wie sie sich schützen. Und letztendlich von der Stundenanzahl her, mit diesen 2-3 Stunden, kommen wir nicht weit. Wir bleiben an der Oberfläche. Gut, es gibt dann die FHs, ja.
Also wir sehen, wir haben noch sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, um das Ganze hier auszubauen. Es muss das Interesse vorhanden sein bei den Leuten. Sehr oft wird halt auch, wenn man so die Leute fragt, hey, wofür Interesse ist, die tun, dann hört man, ja, Pentesten und ich möchte das machen und also einfach hacken. Und eigentlich ist ja das immer so ein bisschen zu kurz gefasst, beziehungsweise nur sehr isoliert betrachtet. Und jetzt ist die Frage, welche Personengruppen möchten Sie eigentlich mit Ihrem Ausbildungsangebot im Speziellen ansprechen? Wer soll am Ende des Tages oder welche Inhalte sollen denn die sein, die die zukünftigen Schülerinnen und Schüler da interessieren sollen?
Ich glaube, grundsätzlich, man muss so anfangen. Zu uns kommen ja die Schülerinnen und Schüler ja mit 14 Jahren, 14, 15 Jahren, manche nach dem Polytechnikum auch. Und die wissen mit 14 Jahren noch nichts, mit 15 Jahren noch nichts, was eigentlich dahinter steckt. Ja. Die Schwerpunktsetzungen kommen bei uns in der HTL, zumindest bei uns in Informatik, Informationstechnologie, erst in den 3., 4. und 5. Klassen. Also dort geht es dann wirklich in die Tiefe auch und dort geht es wirklich los. Und wir sagen Ihnen immer wieder, in der Informatik werden Sie Software-Ingenieure, also wirklich Programmierer von A bis Z. Und in der Informationstechnologie, die möchte ich jetzt bei uns, wie ich schon vorher erwähnt habe, demografisch und auch Dropout-Rate dort entgegenwirken, damit man sagt, man geht wirklich in den Security-Bereich hinein. Sei es jetzt Cybersecurity als globaler Anker, sage ich so einmal, oder auch, wie es wir machen werden, mit IT-Sicherheit, also wirklich mit die Sicherheit in den Vordergrund, wo wir wirklich ins Hacken hineingehen. Aber Hacken ist ein kurzweiliger Begriff. Hacken umfasst von A bis Z und wieder retour alles. Und da wollen wir auch, wir fangen auch in der ersten Klasse an mit dem Programmieren, auch 3 Stunden, weil Programmieren ist einmal die Grundlage. Wenn man den Code nicht versteht, wenn man Code nicht lesen kann, wenn man Code nicht entschlüsseln kann oder zuweisen kann zu einer Entschlüsselung, scheitert man kläglich. Wenn man nicht weiß, was man oder wie man an die Sache herangeht, ist das wirklich sinnlos. Und das möchte ich bei uns mit der Informationstechnologie machen, wo man auf der einen Seite wirklich sagt, hacken wirklich mit Beispielen, mit Übungsbeispielen, auf der anderen Seite aber die andere Seite sehen, wie sicher ich ein Netzwerk habe. Alle reden nur vom Hacken, also von der Seite, wie man auch immer wieder sagt, die blauen und die roten Hacker oder wie auch immer, dass man sagt, man muss einmal zuerst das Netzwerk absichern. Das ist eigentlich, sage ich einmal, primär unsere Aufgabe als Schule, das Netzwerk abzusichern. Und wenn ich weiß, wie ich ein Netzwerk absichere oder wo Lücken drinnen sind, dann kann ich sie dort erst angreifen. Das ist das. Und nicht nur Script-Kiddy spielen, da gibt es das Tool Nmap, da gibt es das Tool XY, da fahre jetzt drüber, mache einen Portscan oder probiere hier irgendwo einzudringen. Das ist nicht die Sache. Ja.
Also du bist da wirklich ein Spezialist, das bin ich bei Weitem nicht. Was ich halt beobachte, ist, so wie es auf vielen Gebieten ist. Sie kommen mit 14 zu uns. Sie sehen Informationstechnologie, sie wollen das, weil sie Computer sehen, Computer hören und es mit Spielen verbinden. Dort fängt schon einmal an, dass viele nicht mit der Ernsthaftigkeit zu uns kommen, die es dann aber braucht, um gut weiterzukommen. Auch wir haben die Situation mit den Dropout-Raten, weil es gehört zum Beispiel Mathematik dazu. Es gehört Naturwissenschaften dazu. Und dann geht's weiter. Programmieren, Software entwickeln und, ja. Und letztendlich ist es echt anstrengend. Das ist, wie wenn Sie in der Haag müssen Russisch lernen oder Französisch lernen. Das ist eine Sprache, die Programmiersprache und alles, was dazugehört. Und das ist anstrengend. Und es braucht ein vernetztes Denken, weil ich kann auch nicht Cyber Security ansetzen im Lehrplan, wenn ich nicht vorher das alles schon behirnt habe. Und das ist die große Schwierigkeit. Es klingt alles leichter und interessanter, als es dann manchmal ist. Manchmal ist es, also vieles davon ist knochentrocken und ist eben anstrengend. Das große Glück ist, wenn man Lehrer hat, die diese Gegenstände, diese Bereiche unterrichten können. Das ist wirklich ein Schlüssel. Und das zweite ist, wir haben in jeder Klasse, würde ich jetzt einmal sagen, so 20-30% drinnen, die dann wirklich dafür brennen. Und mit denen kann man überall dann weitergehen. Ja? Und für die einen ist es eben Cyber Security. Und wir bieten dann vor allem in den dritten und vierten, teilweise in fünften ist natürlich mit der Matura wieder was Eigenes, Freigegenstände an. Die fahren da weg, die programmieren, hacken alles Mögliche, was halt ansteht, 2-3 Tage und Nächte durch. Das sind dann auch die Nerds, aber die müssen wir fördern. Und auch da habe ich im Augenblick Gott sei Dank noch 2 Lehrer, die unter 50 sind und die mit denen das zum Beispiel auch machen. Die fahren am Wochenende weg und gehen auf eine Hütte und los geht's. Ja. Oder wir nützen auch, interessanterweise, die Sommerschule war sicher nicht ursprünglich dafür geplant, dass die Besten da reingehen, sondern dass die so große Schwächen und Lücken haben in Deutsch, Englisch, Mathematik, die haben wir auch. Ja. Aber ich habe Gott sei Dank auch wieder da Lehrer dabei, die sagen, sie machen eine Woche 40 Stunden mit denen, eben zum Beispiel Programmieren oder auch mit Anteilen von Cybersecurity, weil da die drinnen sind, die dann auch um 12 nicht aufhören wollen. Und die haben dann zum Beispiel schon an ihren Startvorteil wieder fürs nächste Schuljahr. Also man muss dadurch, ich sehe das als eine Möglichkeit, die Guten zu fördern, deren Interesse noch mehr zu vertiefen. Und dazu braucht es eben dieses Matching, die entsprechenden Schüler, alle können es nicht, und die entsprechenden Lehrer. Nicht alle können es und nicht alle wollen es. Weil wie gesagt, das ist die Extrameile, die sie da gehen.
Das kann ich nur unterstreichen, also die Lehrer oder das gesamte Team, angefangen jetzt vom Direktor bis hinunter, die müssen dafür brennen, ja? Also die müssen für diese Sache eintreten. Ein Beispiel eben aus unserer Schule, wir sind ja wirklich gegenüber den beiden anderen Schulen, Pinkerfeld und Ungergasse, sind wir eine sehr, 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 sehr kleine Schule. Ja? Also wir bewegen uns nächstes Jahr um die 200 Schüler und mit 11 Klassen. Aber meine Lehrer, also wir sind eben in Tamsek, wir haben heuer zum Beispiel 18 Bildungsmessetagen absolviert mit einem Lehrkörper von 25 Lehrern. Die finden aber am Wochenende statt. Ja? Die finden immer am Abend statt. Dass wir sind im Prinzip österreichweit unterwegs. Wir waren in Klagenfurt, wir sind in Salzburg 4-5 Tage, wir sind in Radstadt, in Schladming, in Knittelfeld, also überall dort, wo es irgendetwas zu präsentieren gibt, sind wir vertreten. Das macht sich bemerkbar natürlich bei den Anmeldezahlen. Also in 4 Jahren haben wir noch Anmeldezahlen gehabt, so um die 38 mit unserem Angebot. Heuer sind wir auf über 70. Und das ist natürlich, und da sehen jetzt natürlich auch die Kollegen, es bewegt sich was. Ja? Aber dass man die jetzt, ich darf sie natürlich auch jetzt unter Anführungszeichen nicht verheizen, weil irgendwann geht dann natürlich der Kraftstoff aus, dass man das etwas macht. Aber der Antrieb ist natürlich, damit sie ihren Job behalten können. Ja? Mhm. Und zu unserer Ausbildung darf ich vielleicht nur ergänzen, wir sind ein bisschen breiter aufgestellt. Ja? Wir sind nicht so spezialisiert wie die HTL in Pinkerfeld bezüglich Programmieren. Unsere Ausbildung beschäftigt sich eben mit Sicherheitsmanagement. Das heißt, wir wollen Schüler und Absolventen produzieren, die bei einem Unternehmen Krisen managen können. Das heißt, Krisen erkennen können, Krisen, also das Unternehmen durch eine Krise führen und dann eben evaluieren. Eine besondere Krise und eine gefährliche Krise ist natürlich die Cyberangriffe. Und darum haben wir dort einen eigenen Gegenstand. Ein weiterer Standbein eben unserer Ausbildung ist eben die Zusammenarbeit mit der Polizei. Das heißt, wir bereiten sie auf die Aufnahmeprüfungen vor, sowohl geistig als auch körperlich. Das heißt, das ist ein weiterer Standbein. Ja, und ergänzend tut das Ganze in diesem Bereich eben mit Information Security Manager. Das heißt, hier geht es um die kritische Infrastruktur. Da machen Sie einen eigenen, bekommen Sie ein eigenes Zertifikat noch.
Wie gesagt, der Bogen ist eben ein weiter, den wir hier spannen müssen, weil ich komme zurück auf 1234 als Passwort. Manche sind dort erst am Anfang und andere können schon damit umgehen, wie man eine Homepage knackt und so weiter und so fort oder hackt. Das ist deswegen, wie gesagt, manche entwickeln sich dann weiter und haben einen Wissenszuwachs, der schön ist. Und dann ist es ganz wichtig, die eben schon mehr mitbringen und wie gesagt, für die das wirklich auch die richtige Ausbildung ist, die dann auch entsprechend zu fördern. Diesen Bogen müssen wir spannen.
Da möchte ich aber gleich mal kurz die Frage in den Raum werfen, weil wir jetzt immer sagen, wie können wir Leute dafür motivieren? Ich meine, wie bringt man den Menschen, die das Thema Cybersecurity bis jetzt nicht oder nur, ich sage, in Teilbereichen interessiert hat, zu diesem Thema? Weil Nuklearphysiker haben ja genau das gleiche Problem gehabt und wahrscheinlich noch immer das Problem bis heute. Wie kann man jemanden dazu motivieren, Nuklearphysik zu studieren oder sich dafür zu interessieren? Also, was muss sich ändern oder was braucht man dafür, dass man das Feuer in den Menschen entfacht?
Das ist überhaupt kein Problem. Also das Feuer ist auf jeden Fall da. Weil wie gesagt, das klingt spannend, das klingt interessant, das klingt ein bisschen nach Kriminalität. Das ist immer, das zieht bei den vor allem Jugendlichen immer. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass ihnen bewusst gemacht werden muss, dass dazu vieles dazugehört. Viel mehr Wissen, eine breite Allgemeinbildung, ja, und dann auch noch viel technisches Know-how. Beides braucht's.
Harte Arbeit und Konsequenz. Ja. Ja, also wenn man im Leben etwas erreichen möchte, dann braucht es immer Konsequenz, ja, dass ich also bei diesem Thema dabei bleibe und mich informiere. Und eben, wie schon angesprochen, also wir gehen den Weg, dass wir bei den Bildungsmessen beziehungsweise auch Tag der offenen Tür keine Show machen, sondern versuchen, so klar darzustellen, was dann wirklich auf die Schüler zukommt. Ja? Da bieten wir eben, und wahrscheinlich bieten das auch die anderen Schulen an, Schnuppertage an. Und da kommt er in die Schule und besucht den Tag und da wird nichts geändert. Er besucht die Stunden so, wie sie tatsächlich ablaufen. Dann haben sie eine Vorstellung, wie läuft das in der Hack-Tamsek ab. Und es gibt keine Überraschung, nicht, dass da immer wieder gespielt wird, nicht, dass da gehackt wird und dass man da und so weiter, sondern wirklich reine Information, damit sie sich doch also nicht irgendetwas vorgegaukelt wird.
Ja, kann euch da nur recht geben, auch das ist auch bei uns so. Also zumindest seit 2015, wo ich das übernommen habe, wo ich gesagt habe, dann wir müssen uns wirklich authentisch präsentieren. Was wir haben, was wir können. Punkt. Und ich bin genauso beim Herbert auch, ist bei uns genauso die Schnuppertage, wenn die Schüler zu uns kommen, die stecke ich in eine erste Klasse hinein und die laufen dann von der ersten bis zur sechsten Stunde ganz normal im Unterricht mit. Und dann sehen sie, was gemacht wird und nicht gemacht wird. Denn eines nehme ich mir schon heraus, dass ich dann mehr oder weniger die technischen Gegenstände dann auch hervorhebe, ja. Also nicht Deutsch, Mathe, Englisch oder Turnen oder sonst irgendwas oder Religion wie zum Beispiel, sondern wirklich, dass man die technischen Gegenstände wirklich hier dann an diesem einen Tag wirklich auch besucht. Schwierig wird es eben, und das sehe ich in den letzten Jahren immer öfter, wenn sie dann erst schnuppern kommen, so im Mai, Juni. Weil dort ist dann der Unterrichtsgegenstand sehr weit fortgeschritten, auch in der ersten Klasse und im Programmieren überhaupt oder auch in Datenbanken. Oder auf der Webseite her verstehen die ja nichts. Also wenn die nur dann Code sehen, dann verzweifeln sie ein bisschen. Ja? Das muss man auch dazu sagen. Auf der anderen Seite sage ich dann auch immer am Elternabend, wenn wir dann immer so in der zweiten Septemberwoche, da berufe ich alle Eltern ein, der ersten Klassen. Und da wird dann auch ein Plädoyer gehalten von Informatik, von der Informationstechnologie. Was sind die Unterschiede, Vorteile, Nachteile? Und dann sage ich einen ganz einfachen Satz. Auf jeden Absolventen kommen zwei fixe Stellen.
Ich glaube mittlerweile drei.
Und wenn man das dann Eltern sagt und dann sagt man, naja, die fangen irgendwo an zwischen, sage ich einmal, zwischen 2.500 und 2.700 brutto mit einem Upgrade nach einem Jahr zwischen 500 und 700 Euro und dann sagen die Eltern, naja, das sind ja irgendwo 3.000 plus minus. Das haben wir mit 19 Jahren nicht bekommen oder mit 21 Jahren, ja.
Also wie ich ja noch in die Schule gegangen bin und also so um die 18 Jahre waren, dann war das immer für uns, die HTLer, alle Absolventen der HTLer haben schon 4, 5 Jobs gehabt. Ja. Jetzt sehe ich eigentlich für unsere Absolventen diese Chance in diesem Cyberbereich. Ja. Also die haben hundertprozentig die haben eine Jobgarantie, da kann man eine Jobgarantie abgeben. Ja.
Wir haben vorher noch und Nachdem wir jetzt alle gerade festhängen, wie lösen wir es, dass wir mehr Ausbildungsplätze und Ähnliches bekommen, möchte ich vielleicht nochmal trotzdem kurz die Büchse der Pandora aufmachen, weil vorher nämlich so einer der Aspekte oder Argumente auch war, wir brauchen viel mehr, stärkere Allgemeinbildung, harte Arbeit und Konsequenz. Und die aktuellen technologischen Entwicklungen mit der künstlichen Intelligenz, Stichwort ChatGPT und alle anderen Dinge, sind ja wahrscheinlich auch schon in der BHS oder haben auch in der BHS wahrscheinlich schon Einzug gehalten. Ist das nicht etwas, das das Bild vermittelt? Naja, mit ein bisschen Bedienen der KI kann ich mich heute überall durchschummeln und es braucht nicht mehr die harte Arbeit. Also wird da nicht ein anderes Bild vermittelt und der leichte Weg aufgezeigt?
Ja, also wir überholen uns natürlich, oder die Entwicklungen überholen sich jetzt ständig, weil wir reden darüber, dass Schüler teilweise nicht einmal wissen, wie sie Passwörter sichern. Gleichzeitig finden sie sofort den Weg zu ChatGPT und sagen, schreib mir meine Hausübung Vor- und Nachteile vom Smartphone Einsatz im Unterricht oder so. Ja. Das heißt, auf der einen Seite ganz wenig Wissen, auf der anderen Seite unglaublich viele Möglichkeiten. Und da hinken wir hinterher, aber das kann auch gar nicht anders sein. Ja. Wir müssen gerade dieses heurige Schuljahr mit dem Auftauchen von ChatGPT hat wieder eine Entwicklung mit sich gebracht, wo wir noch nicht wissen, wie wir genau darauf reagieren. Wir versuchen es, also wir wissen teilweise schon, welche Hausübungen nicht mehr gegeben werden und so weiter, aber auch da ist es wie bei Cybersecurity. Wenn ich kein Allgemeinwissen habe, wenn ich kein technisches Wissen habe, dann kann ich letztendlich auch mit der KI nicht umgehen. Denn die kann mir alles schreiben. Wenn ich selbst nicht überprüfen kann, ob das halbwegs stimmt, dann funktioniert es langfristig nicht. Nur ist es ganz schwierig, die Schüler jetzt zu ihnen zu sagen, hey, zurück an den Start, du musst trotzdem die Basics lernen in allen Gegenständen. Auch wenn du jetzt schon die fertige Diplomarbeit haben könntest in der ersten, ja, geschrieben von der KI. Und für sie, das möchte ich schon dazu sagen, sich zu orientieren. Na, die 14-, 15-, 16-Jährigen stehen heutzutage vor einer Herausforderung.
Ich sehe es ein bisschen ähnlich, wie das Handy in die Schule gekommen ist. Ja, also dort war ja auch die Kollegen, wie gehen wir mit dem um, dürfen wir das Handy verwenden, wie weit und so weiter. Natürlich ist die KI jetzt noch einmal eine Dimension größer. Aber wir werden damit umgehen, wir müssen damit umgehen lernen. Ja? Also wie setzen wir das ein, wie setzen wir das sinnvoll ein bei unseren Schülern. Aber ich unterstreiche das, was die Martina gesagt hat, wenn ich meine Basis Grundausbildung nicht habe, dann hilft mir die beste KI nichts, weil es einfach dann nicht werten kann und kritisch eben hinterfragen kann.
Ja, wir haben da Beispiele gemacht, auch bei uns speziell im Programmieren, ich kann jetzt nur von Programmieren reden, ja. Für die ersten beiden Klassen wunderbare, fertige Lösungen. Dann setzt man sich hin zum Schüler, bitte erklär mir das, wie hast du diese 3, 4 Zeilen geschrieben? Man scheitert täglich. Also das Vier-Augen-Gespräch wird bei uns jetzt in den Vordergrund wieder rücken. Ne? Aber ja, für die 3., 4. und 5. Klasse ist die KI zu schwach noch. Also von der Programm oder von den Anforderungen her ist zu schwach, da sind sehr viele Fehler drinnen. Ja. Nicht der Wissensstand der KI ist ja 2021, ja. Es wurde ja mit 2021 eingestellt. Also wenn man jetzt dann irgendeine Daten nachfragt bei ChatGPT, die nach 21 kommt, dann schmeißt er alle auf, weil der Datenstand ist nur mit 2021, ja. Mhm. Oder bis 2021.
Wie hoch war eigentlich die Dropout-Quote während der Pandemie? Also haben Sie gemerkt, dass Sie Schülerinnen und Schüler verloren haben auf diesem Weg? Weil gerade auf universitären Bildungseinrichtungen oder Fachhochschulen war es doch so, dass es hohe Anmeldezahlen gab und dann man die Studierenden verloren hat. Wie war das im BHS-Umfeld?
Bei uns hat es da überhaupt keine Dropout-Rate gegeben. Wir haben vom ersten Tag weg das war der 16. März, glaube ich, 2020, haben wir eben auf Fernunterricht, Home-Unterricht umgestellt und wir haben den Stundenplan aufrechterhalten. Das heißt, auch um 7:45 Uhr hat bei uns die erste Stunde begonnen und um 16:35 Uhr war dann die letzte Stunde aus und das ist durchgezogen worden. Ja? Freitag, Samstag, also Samstag, Sonntag natürlich nicht, aber immer. Ja? Und wenn jemand zum Beispiel, ich habe da in der ersten Stunde unterrichtet, weil nur ein Fachunterricht, wenn dort jemand nicht da war, wir haben mit MS Teams gearbeitet, dann ist da sofort angerufen worden, wo bist du? Ja? Und das hat sich dann so eingebürgert, wenn jemand krank war, dass er sich dann eben entschuldigt hat, also so wie der normale Unterricht, nur keine Anwesenheit. Und das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man den jungen Leuten eine Struktur gegeben hat. Die haben sich auch nicht mit dem Pyjama vor dem Computer hinsetzen können, weil sie ja die Kamera einschalten müssen. Das war ein normaler Betrieb.
Ja, bei uns eigentlich auch, muss man auch sagen, das hat auch gut funktioniert. Natürlich sind vielleicht dann die einen oder anderen Noten dann eher wohlwollender gegeben worden. Auch natürlich holt uns das dann vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre. Wir werden erst sehen. Also ich vermute erst in den nächsten 2 Jahren, wenn die jetzt wirklich dann auch kommen von der Volksschule, wo die dann wirklich lesen und rechnen gelernt haben, das Defizit, ob das aufgeholt werden kann, ich wage es zu bezweifeln.
Also diese Lockdowns haben zu keiner höheren Dropout-Rate geführt, weil das eine ist das Wohlwollen und das andere ist das automatische Aufsteigen mit einem nicht genügend. Das hat schon auch dazu beigetragen, dass wenige rausgefallen sind. Und natürlich im Nachhinein betrachtet, man muss ja dazu sagen, Laborübungen, Werkstättenunterricht konnte nicht stattfinden. Ich habe dann eine Zeit lang überlegt, wenn ich dann in ein paar Jahren zum Zahnarzt gehe, dass ich in Frage, wann er studiert hat. Ja. In dieser Zeit, dann sage ich, gut, ich gehe dann doch lieber zu einem älteren Zahnarzt. Ja. Das hat natürlich nicht gebracht, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Und die spüren wir jetzt und die werden wir noch lange spüren.
Jetzt, um in Richtung der Schlussrunde auch schon ein bisschen zu schauen oder zu kommen, wollen wir natürlich auch aufgrund der, ich sag, es gibt den schönen Begriff Polycrisis, wir sind ja überall von mehr oder weniger jeder Seite mit einer Krise momentan beschäftigt und konfrontiert, die uns bewegt. Wenn wir jetzt aber trotzdem ein bisschen in die Zukunft blicken und schauen, naja, was können wir bewerkstelligen oder was wäre auch der Wunsch? Was wäre der Appell? Wo müssen wir ansetzen? Und was wäre, wenn wir jetzt sagen, wir hören uns in 12 Monaten wieder, was würden wir uns dann wünschen, heute schon getan zu haben?
Also ich glaube, das kann jeder von uns sagen. Im Schulsystem ist immer ganz wesentlich, wie am Standort gearbeitet wird. Und das hat sehr viel auch mit der Leitung zu tun. Wenn man sagt, Leute, es ist schwierig und wir machen das, wir gehen das an, wir gehen die extra Meile, und man schaut hin und man kann die Kolleginnen und Kollegen motivieren, unterstützen, wenn sie Initiativen zeigen, wenn sie für Cyber Security brennen, dass man sagt, okay, dann wirst du in der Klasse eingesetzt oder natürlich kannst du diese Fortbildung machen und so weiter und so fort. Ja. Da kann man ganz viel erreichen. Das ist auch viel Einsatz von unserer Seite. Stunden, die man besser nicht zählt und so weiter und so fort. Ja. Also die am Standort kann man viel tun und tun wir auch. Dieses Umhören und so wie ich gehört habe und dann sind wir noch zu 3 Bildungsmessen gegangen und noch 5 Bildungsmessen und so weiter. Und da braucht es den Direktor oder die Direktorin dazu, weil wenn du sagst, okay, bitte nicht, das, ja, also du hast keine Zeit, macht nichts, ja, dann ist es schon verloren. Dann seid ihr noch immer auf 38 Anmeldungen, egal welchen Schwerpunkt ihr setzt. Ja. Also es hat sehr viel mit der Leitung zu tun, es hat sehr viel mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu tun. Das ist gut, wenn man sich die Leute aussuchen kann, wenn sie intrinsisch motiviert sind. Ja. Das hilft sehr. Und wenn es ein Schulklima gibt, wo miteinander die Situation gut gehalten wird. Ja. Da kann man sehr vieles machen, das möchte ich auch weitermachen. Was ich mir definitiv wünsche, ist eine andere Organisations- und Kommunikationsstruktur, Ministerium, Bildungsdirektion, Direktionen. Das hat sich, und das ist jetzt nicht jammern, weil wir das so gerne machen und weil wir Österreicher sind, sondern die letzten Jahre haben eine Verschlechterung mit sich gebracht. Und das würde ich gerne geändert sehen, damit die Bildungsdirektionen und das Ministerium flexibler reagieren können und wir ein bisschen autonomer agieren können, wobei es mir nicht nur um die Autonomie geht, es geht mir darum, dass das Ministerium weiß, wie die Situation sich wirklich in den Schulen gestaltet.
Das kann ich nur unterstützen. Wichtig wäre, glaube ich, dass man spricht immer von Schulautonomie. Ja? Schulautonomie gibt es immer dann, wenn es also angenehm ist, macht es die Schulautonomie. Aber sonst ist halt das Ministerium verantwortlich. Dass man hier im Ministerium eben eine bessere, dass man draufschaut, wirklich ohne Voreingenommenheit jetzt auf diese Bildungsreform draufschaut und wie schauen jetzt die Ergebnisse aus, dass man das wirklich, wir wollen, müssen ja auch immer evaluieren. Jetzt sollen die aber auch evaluieren und sagen, okay, das ist nicht gut, ja, das ist nicht gut gegangen, da müssen wir Verbesserungen machen. Und auch dann sagen, okay, das passt nicht, wir machen jetzt was Neues. Und wir beziehen also auch vielleicht die Direktoren ein, weil die wissen ja wovon, wie das, wo es fehlt. Ja. Das würde ich mir wünschen. Und ja, dass man ein bisschen mehr Unterstützung, also, und das hängt ja mit dem zusammen, also Bildungsdirektion, die sind ja auch dazwischen drinnen. Also das Ministerium, Bildungsdirektion, Schulen, sie werden ja auch aufgerieben, kommt mir vor.
Ja. Ja, ich kann mich da nur anschließen auch. Kommunikation, die muss verbessert werden. Und ich sehe das jetzt genauso, Bildungsdirektion, Ministerium, Schulen, dass da die Bildungsdirektion auch irgendwo so eine Art Sandwich ist. Ne? Die bekommen ja auch nur die Werteinheiten, was die Martina auch angesprochen hat, vorgesetzt und macht es damit, was tut es, kommt es damit aus. Wo es die hineinsteckt, das muss die Bildungsdirektion dann wieder machen. Ich sehe aber das zukünftig so, dass wir, glaube ich, nicht alles an der Dropout-Rate irgendwie aufhängen können, weil Cybersecurity oder wie man das, den Begriff auch wieder bezeichnen mag, Digitalisierung, Hacking oder wie auch immer, nicht jedermanns Sache ist. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Das muss man klipp und klar sagen. Da ist die Dropout-Rate und da kommen die Schülerinnen und Schüler erst wahrscheinlich in der zweiten Klasse drauf, dass das nichts für mich ist. Punkt.
Um jetzt wirklich die Schlussrunde zu drehen, und wir haben ja, ich darf ja gemeinsam mit lauter Bildungsexpertinnen und Experten am Tisch sitzen, deshalb ist es ja spannend, aber jetzt würde mich interessieren, wenn Sie heute nochmal die Chance hätten, eine Ausbildung zu machen und in die Berufswelt einzusteigen, welche Ausbildung würden Sie machen und würden Sie das Gleiche nochmal machen, wie Sie damals gemacht haben?
Also ich habe schon eingehend gesagt, für mich wäre Cybersecurity Top-Thema, Punkt. Also ich würde es jeden Fall noch einmal machen. Viel früher, als ich dann erst mit 30 oder 32 in den Lehrberuf umgestiegen bin. Ich würde das gleich am Anfang machen. Ja. Also das ist für mich die Zukunft und diesen Security-Bereich, den hat es in den letzten 30 Jahren gegeben und wird es in den nächsten 100 Jahren noch geben.
Ich würde auch dasselbe nochmals machen, als ich gemacht habe. Jetzt oute ich mich. Ich habe Englisch und Geschichte studiert. Ich habe selbst eine BMHS besucht. Ich war auch die ganze Zeit Werkstudentin. Das war für mich schon immer das Wichtige, diese Verbindung mit Theorie und Praxis im Sinne von, es war mir immer wichtig, etwas zu machen. Deswegen bin ich auch in der BMHS geblieben. Für mich ist eben, wie gesagt, diese Verbindung noch immer wichtig. Was ich bedauere, ist, als ich zum Studieren begonnen habe, sind die ersten Computer gekommen. Ich hätte mir schon gewünscht, jetzt im Nachhinein, dass ich den ersten Computer schon in der Unterstufe gehabt hätte. Ja.
Also bei mir war es so, dass die einzige Schule, die erreichbar war und auch für meine Eltern finanzierbar war, war ein Borg. Ja. Und das habe ich gezwungenermaßen machen müssen und erst später dann den Weg praktisch zur Wirtschaft gefunden. Was ich bedauere, ist, dass ich einfach in Englisch zu wenig gelernt habe. Ja, also das ist mir später dann bewusst worden, wie wichtig diese Sprache ist. Ja. Und darum ist es in meiner Schule auch eine ganz wichtige Komponente. Also wir bieten da bei allen Ausbildungsschwerpunkten zusätzlich Englisch an, weil ich das einfach immens wichtig finde. Und ich wäre aber trotzdem wieder in die Wirtschaft gegangen, natürlich mit, ich habe ja dann Spezial-IT-Ausbildung gemacht bei der Wirtschaft in Graz. Also diesen Weg plus verstärktes Englisch würde ich wieder machen.
Ja, siehst du, Herbert, jetzt weißt du endgültig, warum ich für dieses Schulzentrum so geeignet bin, weil ich kann in jeder unserer Ausbildungsrichtungen unterrichten, Englisch unterrichte.
Ja. Ich beneide jeden, der sehr gut Englisch spricht.
Vielleicht auch abschließend, ich habe beide Informatikklassen sind bei mir bilingual.
Okay. Das heißt, ich könnte mir Stunden noch bei dir nehmen.
Jederzeit, Martina, jederzeit.
Also ich sehe schon, wir haben jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs die Lösung gefunden. Wir verschieben Werteinheiten über die Bundesländer hinweg und schaffen am Ende des Tages so, dass wir den Bedarf abdecken können. Das sind wirklich perfekte Schlussworte. Und am Ende, es ist nie zu spät, sich für das Thema Cybersicherheit und Digitalisierung zu begeistern. Und Sprachen können natürlich da entsprechend helfen. Also wir können uns auch Informationssicherheit nennen, aber ich glaube einfach, die technologische Entwicklung macht nicht davor Halt, dass wir hier die englische Sprachkompetenz brauchen. Am Ende ein Betätigungsfeld, in dem man gesellschaftlich oder die Gesellschaft nachhaltig intensiv verändern kann. Und gemeinsam letztendlich können wir dazu beitragen, die zukünftigen Herausforderungen und Probleme zu lösen, beziehungsweise an der Lösung mitzuwirken. Ich sage vielen, vielen Dank an die Runde, an Martino Mikovic, an Herbert Giegel und an Thomas Gabriel. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und die interessanten Perspektiven und auch den humoristischen Beitrag, denn es darf auch natürlich am Ende des Tages gelacht werden. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal bei einer neuen Ausgabe von Impulse, dem KPMG Podcast.
Impulse, der KPMG Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.